Hier ist Tax Guerilla. Tax Guerilla ist der erste Podcast in Deutschland, der Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Tax Guerilla ist in erster Linie für diejenigen unter euch gedacht, die ihr Geld online verdienen oder die ihr Geld dort verdienen, wo andere Leute es noch nicht einmal erahnen. Viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo liebe Zuhörer, das ist der Podcast Tax Guerilla. Ich bin Dirk Winkler und stelle mir heute mal die Frage, welche Ausgaben kann man denn überhaupt von der Steuer absetzen? Ich stelle mir die Frage, was bedeutet überhaupt dieses Absetzen, was ja immer so in aller Munde ist? Dann weiterhin die Frage, wie weiträumig ist der Begriff überhaupt? Und wo hört er auf? Das heißt, was darf ich überhaupt alles absetzen und was darf ich nachher nicht mehr absetzen? Und danach wollen wir einfach mal zusammentragen, was gibt es überhaupt für mögliche Betriebsausgaben, dass wir nicht komplett in der Theorie hängen bleiben. Also eine Reihe von Beispielen, damit ihr nachher wisst, wie ihr euch diesem Thema wirklich praktisch nähern könntet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Wir wollen uns jetzt also die Frage stellen, was bedeutet überhaupt das Wort absetzen in dem Kontext, etwas von der Steuer abzusetzen? Grundlage für die Steuer ist immer der steuerliche Gewinn. Der Gewinn besteht aus Einnahmen und Ausgaben. Und je mehr Ausgaben man jetzt hat, desto geringer wird der Gewinn. Und das bedeutet auch, dass die Steuerlast, also das, was ihr an den Staat bezahlen müsst, ebenso geringer wird. Man kann also zusammenfassend sagen, dass Absetzen bedeutet, die Betriebsausgaben, also die Kosten, die einem für den Betrieb entstanden sind, von den Einnahmen zu subtrahieren, mit dem Ziel, somit die betrieblichen Steuern zu minimieren. Wir gehen an dieser Stelle jetzt mal etwas tiefer rein und fragen uns, wie weiträumig ist der Begriff der betrieblichen Kosten? Also, wann ist es möglich, eine Ausgabe als betriebliche Ausgabe zu deklarieren und wann ist es einfach nicht mehr möglich? Wann ist es nachher privat veranlasst? Wie ich gerade schon gesagt habe, man braucht diese betriebliche Veranlassung. Und dafür muss man sich die Frage stellen, welche Kosten wären mir nicht entstanden, wenn ich die Tätigkeit, die ich mache, also meine unternehmerische Tätigkeit, in dieser Form nicht ausüben würde? Nochmal. Welche Kosten wären mir nicht entstanden, wenn ich die Tätigkeit in der Form nicht ausüben würde? Und die Kosten, die euch dann einfallen, das sind die betrieblichen Ausgaben. Da muss man natürlich nochmal gegenchecken, ob das Steuergesetz es auch zulässt, die tatsächlich alle abzusetzen. Aber im Großen und Ganzen ist man mit dieser Checkfrage schon ganz gut dabei. Und der Inhalt dieser Quercheck-Frage, den kann man auch ganz gut im Einkommensteuergesetz wiederfinden. In § 4 Absatz 4, da heißt es nämlich, Betriebsausgaben sind diejenigen Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind. Und manchmal ist es jetzt relativ schwierig, die betrieblichen Kosten von den privaten Kosten zu trennen. Denn man mag sich einfach mal einen richtigen Workaholic vorstellen und fragt den, sag mal, was ist denn bei dir privat? Und dann wird er sagen, gar nichts. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich arbeite sogar, wenn ich schlafe. Wenn wir jetzt mal logisch weiterdenken, dann bedeutet das ja, dass alles, was dieser Mann sich kauft, alles, was er den ganzen Tag macht, was er nutzt, betriebliche Kosten verursacht. Sein Bett, sein Schreibtisch, sein Auto, sein Haus, eventuell sogar sein Fernseher, weil er sich ja dort lediglich betriebliche Dokumentationen und Nachrichten anschaut, was alles für sein unternehmerisches Dasein erforderlich ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Finanzamt an dieser Stelle sagen wird, das ist ein interessanter Ansatz. Wir glauben dir ja auch, dass du den ganzen Tag nur an die Arbeit denkst. Aber es gibt hierbei Kosten, die tatsächlich so sehr privat ursprünglich veranlasst sind, dass es nicht möglich ist, dass du diese als Betriebsausgabe ansetzt. Also, dass du die in dein unternehmerisches Umfeld reinholst. Folglich ist es einfach erforderlich, dass man jedem Menschen ein Mindestmaß an persönlichem Leben nicht zumuten muss, sondern dass man das einfach realistisch betrachtet, auch eben einfach die Kirche im Dorf lässt, dass jemand nicht 24 Stunden am Tag einfach nur komplett arbeitet, sondern er sich zwischendurch auch einfach mal mit Sachen beschäftigt, die das tägliche Leben nun mal einfach erfordert. Ich habe ja angekündigt, dass wir gleich erst zu den Beispielen kommen, möchte an dieser Stelle trotzdem mal eins einstreuen. Wenn ihr euren Geburtstag, also euren runden Geburtstag im großen Stile feiert, zum Beispiel mit einer Gartenparty, ihr ladet dazu ein, eure Freunde, eure Verwandten und aber auch eure Geschäftspartner, weil eure Geschäftspartner sind zum Teil ja auch eure persönlichen Freunde und wollt diese Ausgaben steuerlich geltend machen, dann wird das im Regelfall versagt. Warum? Weil einfach das Finanzamt an dieser Stelle annimmt, dass eine große private Mitveranlassung gegeben ist. Insofern mach einmal eine Feier für die privaten Freunde, privaten Kontakte und dann mach nochmal eine Feier für die Geschäftskontakte. Und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten kann diese Geschäftsfeier dann steuerlich abgesetzt werden. Jetzt gibt es an dieser Stelle zwei Betrachtungsweisen, nämlich das eine ist, dass man durchaus kreativ versuchen sollte, die Kosten, die man hatte, damit einen betrieblichen Zusammenhang herzustellen. Also es ist eben wichtig, dass man die Möglichkeiten, die das Gesetz einem bietet, was nämlich sagt, Kosten, die durch den Betrieb veranlasst sind und dann eben mit dieser aufgestellten Checkfrage, welche Kosten wären mir nicht entstanden, wenn ich das Unternehmen nicht in der Form betreiben würde, dass man eben danach handelt und seinem Steuerberater auch durchaus mal die Frage stellt, was ist hier mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was ist mit dem Rasenmäher für meinen Vorgarten, mit dem ich vor meinem Arbeitszimmer mähe. Also das sind Fragen, die gehen aus meiner Sicht sehr in den betrieblichen Bereich, aber es ist einfach wichtig, dass ihr diese Fragen stellt. Und weil zurückgewiesen werden kann es immer noch. Na, ihr seid halt diejenigen, die einzigen, die wissen, was ihr tatsächlich für Kosten hattet. Wenn ihr zum Steuerberater geht, der weiß es nicht. Woher soll er denn all eure Ausgaben kennen? Na, und der wird es im Zweifelsfall richtig einschätzen. Und dann geht das zum Finanzamt hin, was nämlich nachher optimal austariert ist. Und nicht zu wenig, weil zu wenig bedeutet immer, ihr zahlt nachher Steuern drauf. So, und die andere Betrachtungsweise ist, dass man nicht versuchen sollte, alles abzusetzen, was man irgendwie an Kosten hat. Also Kreativität, gut und schön, aber bitte lass die Kirche im Dorf. Versuch nicht, jeden kleinen Fitzel beim Finanzamt abzusetzen, weil so macht man sich nämlich dort auch nicht wirklich beliebt. Und zwar gerade, wenn es eben aus Vorsatz ist, wenn ihr eigentlich wisst, dass diese Kosten nicht absetzbar sind, aber ihr versucht es trotzdem, dann ist euer Sachbearbeiter beim Finanzamt in Zukunft nicht euer bester Freund. Und das solltet ihr vermeiden. Also guckt bitte einfach, was würdet ihr als euer eigener Sachbearbeiter beim Finanzamt, was würdet ihr euch selber auch zugestehen? ich glaube, wenn man halt so ein bisschen nach dieser Fragestellung geht, dann kann man immer ganz gut ausprobieren, was nachher geht. Und wie gesagt, ihr braucht an dieser Stelle dann vielleicht mal den Sparringspartner, der nachher sagt, okay, ja, jein oder nee, ganz bestimmt nicht. Weil dazu sind im Endeffekt Steuerberater ja da. So, jetzt lasst uns mal in die Praxis gehen. Lasst uns einfach ein paar Beispiele einfach mal besprechen. Und zwar fange ich jetzt an mit dem Thema Fahrtkosten. Fahrtkosten gibt es unterschiedliche Ansätze. Fahrtkosten können sein mit dem eigenen Auto, können auch sein mit dem Fahrrad oder zu Fuß, können sein mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit einer Mitfahrgelegenheit. Und das Ganze hat jetzt natürlich alles unterschiedliche steuerliche Auswirkungen. Diese Fahrtkosten können sein, in der Regel startet man bei euch zu Hause oder von dort, wo ihr tatsächlich losfahrt, zu eurem Auftraggeber, wenn ihr in einer für eine Firma arbeitet als Freelancer, wenn ihr zu einem Kongress fahrt, wenn ihr zu Kunden fahrt und euch dort mit denen trefft, wenn ihr euch in einem Restaurant mit denen trefft, dann die Fahrzeit bzw. die Kilometer bis zu diesem Restaurant hin. Ja, und auch das sind natürlich unterschiedliche Auswirkungen. Im Unterschied zu der Behandlung bei dem Arbeitnehmer, bei dem Angestellten, ist es hier so, dass alle gefahrenen Kilometer zu berücksichtigen sind. Das bedeutet somit, die tatsächlich gefahrene Kilometeranzahl von zu Hause bis zu eurem Zielort und nachher auch wieder zurück. So, danach muss man schauen, was für Kosten sind euch tatsächlich entstanden. Wenn ihr tatsächlich einen Geldbetrag bezahlt habt für die Beförderung, sprich Flugkosten, Fährkosten, Zugkosten natürlich, die Fähre ist ein bisschen exotischer, oder auch für eine Mitfahrgelegenheit, dann habt ihr einen tatsächlichen Betrag und den könnt ihr als Betriebsausgabe ansetzen. Wenn ihr wirklich gelaufen seid, wenn ihr mit dem Fahrrad gefahren seid, dann habt ihr keine tatsächlich ermittelbaren Kosten. Ne? Also beim Laufen hat man eigentlich gar keine Kosten, bis vielleicht den Abrieb der Schuhe. Und beim Fahrrad eben auch den Wertverschleiß beim Fahrrad, der allerdings auch relativ gering ist. Aber dort darf man einen pauschalen Ansatz von 30 Cent pro Kilometer machen. Und jetzt kommt die Königsdisziplin, nämlich das Auto, wenn man mit dem Auto diese Fahrten unternimmt. So, jetzt gibt es einmal die Autos, die einem nicht gehören. Das ist zum Beispiel ein Mietfahrzeug. Dann kann man die tatsächlichen Mietkosten geltend machen und auch die Kosten, die damit in Zusammenhang sind, wie zum Beispiel das Wiederauftanken. Wenn es ein Auto ist, was einem nicht gehört, dann hat man die Möglichkeit, 30 Cent pro gefahrenen Kilometer geltend zu machen, weil in diesem Fall die Kosten halt nicht wirklich ermittelbar sind. Das Auto ist ja nicht im Betriebsvermögen. Gleiches gilt, wenn man ein Auto hat, was man nicht im Betriebsvermögen drin hat. Warum ist es nicht drin? Beispielsweise, weil es einen zu geringen Wert hat oder weil man es eben einfach nicht eingelegt hat. Wenn man jetzt ein Leasingfahrzeug hat, dann ist das ebenfalls in der Regel nicht im Betriebsvermögen drin, aber tatsächlich kann man dort eben die tatsächlichen Kosten nachher geltend machen. Das gilt einmal für diese Fahrzeuge, dann gilt es auch für eigene Fahrzeuge. Und übrigens finanzierte Fahrzeuge sind ebenfalls eigene Fahrzeuge. Bedeutet, man kann alle tatsächlichen Kosten geltend machen. Das ist einmal der Kaufpreis und zwar in Form der Abschreibung. Das geht nicht auf einmal, sondern über die Nutzungsdauer muss man das verteilen. Dann Steuern, Versicherung. Laufende Kosten, also zum Beispiel Sprit, Waschen, wie gesagt gerade eben schon die Mietkosten, dann sowas wie Mautgebühren, falls man über eine Zollstraße fährt oder über eine Brücke, wo Zoll erhoben wird. Und all diese Kosten kann man dann eben steuerlich geltend machen. Im Gegenzug muss man natürlich immer sehen, mit diesem Auto, was man im Betriebsvermögen hat, im Wesen oder im, in den meisten Fällen ist man damit auch privat gefahren. Deswegen entweder führt man ein Fahrtenbuch oder man ermittelt diese Kosten pauschal. Um sie pauschal ermitteln zu können, muss man allerdings mindestens 50% der Kilometer oder der Kilometeranzahl damit auch betrieblich, also unternehmerisch gefahren sein. Unter Umständen eben wiederum nachzuweisen durch ein Fahrtenbuch. So, ein Fahrtenbuch zu führen ist relativ schwer. Das weiß ich aus der Praxis. Und es ist einfach nicht für jeden was, um es so zu sagen. Aber und es ist natürlich auch möglich. Es gibt Fahrtenbücher, es gibt also vorgeschriebene Fahrtenbücher, die man im Schreibwarenhandel kaufen kann. Und diese sind dann eben akkurat auszuführen. Akkurat zeitnah, mit Kilometerstand am Anfang der Fahrt. Ist es privat oder beruflich? Wenn es beruflich ist, aus welchem Grund? Das heißt, zu welchen Kunden ist man gefahren oder welche Strecke ist man gefahren? Das ist dort alles einzugeben. Es gibt übrigens auch elektronische Fahrtenbücher, die von diversen Anbietern angeboten werden. Also an der Stelle sollte man sich vielleicht auch einfach mal schlau machen und mal im Internet checken, was da wirklich, wo die Leute am besten Erfahrung mit haben, was am Test auch gut durchgekommen ist. So, die andere Möglichkeit ist die 1%-Methode. In diesem Fall nimmt man halt den Neupreis und nimmt jeden Monat 1% davon und versteuert das. Das heißt, unterwirft es der Einkommensteuer und teilweise auch der Umsatzsteuer. Genau. Und diese Wertermittlung, diese pauschale 1%-Methode ist immer dann sinnvoll, wenn das Auto relativ neu und hochwertig ist. Sie ist nicht sinnvoll, wenn man ein relativ altes Auto hat, weil es sich immer auf den Neupreis bezieht und der Wertunterschied dann natürlich relativ hoch ist. Das heißt, dass eigentlich oft diese 1%-Regelung die tatsächlichen Kosten auffressen kann. Und natürlich ist es auch von Vorteil, wenn man selber kein Fahrtenbuch geführt hat, führen konnte oder aber einfach auch nicht so viele Kilometer betrieblich gefahren ist, dass man weiß, dass sich eben die tatsächliche Ermittlung durch das Fahrtenbuch auch gar nicht lohnen würde. Wichtig an dieser Stelle, wenn das Finanzamt der Meinung oder Auffassung ist oder die Befürchtung hat, dass ihr weniger als 50% betrieblich gefahren seid, dann möchte es natürlich manchmal auch einen Nachweis haben, dass ihr mehr gefahren seid, und wenn ihr diesen Nachweis dann nicht in Form eines Fahrtenbuchs bringen könnt, dann ist das unter Umständen eben von Nachteil. Das heißt, die Kosten könnten eventuell versagt werden. So viel die Theorie zum Fahrtenbuch. Ich weiß, sehr schwere Kost, deswegen gibt es jetzt einen kleinen musikalischen Einspieler. Dann als nächstes Thema Reisekosten. Reisekosten sind zum Teil Fahrtkosten und Fahrtkosten sind auch zum Teil Reisekosten. Aber darüber hinaus gibt es noch andere Kosten, die durch Reisen bedingt sind. Wir nehmen mal jetzt das Beispiel, dass ihr zu einem Kongress fahrt, wo ihr euch fortbildet und netzwerken könnt. Dort seid ihr gegebenenfalls in einem Hotel untergebracht. Es muss kein Hotel sein, es kann auch Airbnb sein. Hauptsache, ihr habt einen Beleg darüber, was ihr von der Steuer absetzen könnt. Dann habt ihr Eintrittskarten. Die Eintrittskarten, die kann man als Reisekosten sehen. Streng genommen sind es vermutlich eher Fortbildungskosten in diesem Fall. Sei es drum, beides abzugsfähig. Eine wichtige Sache noch an dieser Stelle, Verpflegungsmehraufwendungen. Verpflegungsmehraufwendungen sind die Kosten, die euch dafür entstehen, dass ihr auswärts esst und nicht euch zu Hause die Stulle schmieren könnt. Und deswegen bekommt ihr pro komplettem Tag der Abwesenheit, also komplett heißt wirklich von 0 bis 0 Uhr, 24 Euro und für jeden angebrochenen Tag bekommt ihr 12 Euro, die ihr als Betriebsausgaben geltend machen könnt. Also das Geld bekommt ihr nicht eins zu eins erstattet, aber ihr könnt es eben von eurem Gewinn absetzen. Das gilt für Deutschland, und wenn ihr im Ausland seid, dann erhöhen sich diese Beträge sogar noch. je nach den Verhältnissen in dem entsprechenden Land. Da gibt es halt Tabellen für, wie hoch diese Werte sind. Aber diese könnt ihr auch im Ausland geltend machen und meistens sind die Werte dort höher. Als nächsten Themenblock möchte ich eingehen auf das, was ich jetzt einfach mal als Kommunikationskosten bezeichne. Das bedeutet Telefonkosten, Internetkosten, und zwar das, was laufend auf euch zukommt. Das könnt ihr logischerweise auch als Betriebsausgabe geltend machen, soweit es den Bereich betrifft. Wenn ihr im Bereich online unterwegs seid, dann ist es aus meiner Sicht selbsterklärend, dass der größte Teil eurer Internetkosten betrieblich veranlasst ist. Und dann schaut mal bitte, ist es im Bereich Telefonieren genauso oder ist es da tatsächlich weniger? Wie viel Networking betreibt ihr am Telefon? Und wenn es viel ist, dann habt ihr genauso die Legitimation, eure Telefonkosten voll oder anteilig reinzunehmen in eure Gewinnermittlung. So, was ich jetzt gerade gesagt habe, das gilt eben für die laufenden Kosten, aber genauso könnt ihr das natürlich projizieren auf die Hardware dazu. Das heißt, euer Mobiltelefon, Smartphone und euer Computer, euer Laptop, euer iPad meinetwegen. Na, also je nachdem, wie viel ihr auch in einem speziellen Bereich unterwegs seid. Das heißt, wenn sich alles online abspielt und ihr macht da richtig gut Asche mit, dann ist es natürlich auch durchaus legitim, dass ihr euch die entsprechende Hardware dafür kauft, weil ihr müsst dann ja auch gescheit ausgestattet sein. Ne? Also so muss man das auch immer im Zusammenhang sehen. Und an dieser Stelle möchte ich eben auch nochmal sagen, dass man genauso sehen kann, wenn jemand kaum Einnahmen generiert, aber meint, sich einen Porsche kaufen zu müssen und den im Betriebsvermögen ja, reinzunehmen, ne? Was wir vorhin gesagt haben, dann ist dort vielleicht auch nicht ganz die Ausgeglichenheit da und dann wird dort ja auch jemand auf jeden Fall zweimal hingucken. Also muss jemand, wozu ist die Notwendigkeit gegeben, dass jemand halt ein dickes Auto fährt, wenn er tatsächlich wenig Einnahmen hat? Kommen wir zum nächsten Kostenblock, Werbung etc. Das ist eigentlich jetzt mehr so für die Leute unter euch bestimmt, die Online-Marketing machen, ist allerdings auch projizierbar auf jeden sonstigen Unternehmer. Online-Werbung oder Werbung im Allgemeinen, also in diesem Fall wäre es dann Facebook, Google zum Beispiel, das ist auf jeden Fall auch immer eine Betriebsausgabe. Marketing, damit meine ich jetzt diverse Ausgaben, wie man dazu kommt, sich, kann mir vorstellen, zum Beispiel einen Funnel aufzubauen, wie die eine E-Mail-Liste aufzubauen und diese abzuarbeiten, also diese Kosten dafür, das ist ja damit nachher verbunden, dass ihr Einnahmen generiert. Na, also das könnte man jetzt weiterspinnen. Stellt mir gerne Fragen dazu. Ich werde das jetzt nicht weiter mit Beispielen füttern, aber auf jeden Fall Marketingausgaben. Das heißt, wie bringt ihr euer eigenes Business voran? Fremdleistung. Geht in die ähnliche Richtung, lass es sowas wie Fiverr sein, lass es natürlich auch jemanden sein, den ihr privat ansetzt, darauf euch vielleicht auch eine Präsentation für einen Pitch zu erarbeiten, wenn ihr das nicht selber macht. Jemand, der allerdings auch euer Büro zu Hause auf Vordermann bringt, ne? Das kann es natürlich auch sein, wenn ihr dort halt eine Sekretärin einstellt oder die euch Rechnung schreibt, also wenn ihr sie nicht angestellt habt, sondern sie auf gewerblicher Basis auch bei euch arbeitet. Die Lohnkosten dafür, die könnt ihr natürlich eben auch wiederum als Kosten geltend machen. Und Tools habe ich mir noch aufgeschrieben. Also wenn ihr euch Themes kauft, wenn ihr euch Software kauft, die euer Business vorantreiben, das auf jeden Fall auch. Ich glaube, es ist klar geworden, in welche Richtung es geht. All diese Kosten haben eine betriebliche Veranlassung und die könnt ihr natürlich nachher absetzen. Ich gehe weiter in meinen Bereich Buchhaltung, Steuerberatung, auch Rechtsberatung, weil das ist ja auch etwas, was man braucht normalerweise oder was man aus betrieblichen Gründen macht zumindest. Rechtsberatung, das kann natürlich sein, wenn ihr euch wegen einer Rechtsform beraten lasst, wenn ihr euch beraten lasst, ob das, was ihr da macht, irgendwelche Fallstricke habt, was auf eurer Homepage stehen muss, ich sag mal Richtung AGBs, wenn ihr was verkauft, oder Impressum. Steuerberatung, klar, versteht sich von selbst. Allerdings hier eben auch nur den betrieblichen Anteil. Ne? Wenn jemand euch eine Rechnung schreibt für die Einkommensteuererklärung, die ist tatsächlich privat. Umsatzsteuer und Gewerbesteuer ist nicht privat, das ist gewerblich. Die Ermittlung des Gewinns, die ist gewerblich. Angestellte Tätigkeit, das zum Beispiel, das ist wiederum privat, beziehungsweise es hat keinen Zusammenhang mit den Betriebsausgaben oder mit eurem Betrieb und deswegen sind es keine Betriebsausgaben, es sind nur Werbungskosten bei der Angestellten-Tätigkeit nachher. Dazu habe ich mir noch aufgeschrieben, Kreditzinsen oder Nebenkosten des Geldverkehrs. Also wenn ihr euch jetzt ein Auto kauft und finanziert und dafür einen Kredit aufnehmt und dafür Zinsen zahlt, dann sind die Zinsen nachher auch wiederum steuerlich abzugsfähig. Genauso, wenn die Bank euch irgendwas belastet. Ich sag mal, ihr habt eure Kontoauszüge verbummelt und jetzt muss die Bank die für euch für die letzten 2 Jahre raussuchen. Das lassen die sich natürlich vergüten und diese Kosten, die sind nachher tatsächlich wiederum abzugsfähig, weil es eben direkten betrieblichen Zusammenhang nachher gibt. Gerade wenn es eben auch euer betriebliches Bankkonto ist, dann sowieso. Und als letzten Punkt in meiner Liste habe ich mir noch aufgeschrieben, Fortbildungskosten. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, die Reisekosten zur Fortbildung hin. Und die Kosten, die damit im Zusammenhang stehen, sowieso, aber natürlich auch die Fortbildungskosten selber. Das heißt, ihr geht auf den Kongress, ihr macht auch was online, guckt euch ein Webinar an, bestellt euch einen Videokurs oder aber ihr macht auch das muss gar nicht wirklich auf das Online-Marketing hingehen. Das kann jetzt auch eine Persönlichkeitsentwicklung sein, weil meines Erachtens ist eine Persönlichkeitsentwicklung auch immer etwas, was oft einen Touch von Business von vornherein hat, von dem Inhalt her und geht dadurch gleich in die Richtung. Also man kann natürlich auch sagen, Persönlichkeit ist immer etwas rein Privates, aber wenn es tatsächlich so ist, wenn es so wäre vom Inhalt her, dann muss man es mindestens aufteilen und sagen, ihr macht euer Business, weil ihr an dieser Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme teilgenommen habt. Muss man vielleicht immer so ein bisschen abstecken, aber im Wesentlichen ist der Ansatz nachher ein Business-Ansatz. Genauso Coaching. Das macht man oft auch, weil man hat von vornherein klar definierte Ziele. Wenn man jetzt sagt, ich mache das nur, weil ich über einen Trauerfall noch nicht hinweg bin. Klar, das ist privat veranlasst, aber Business Coaching an sich ist eben auch voll als Betriebsausgabe abzugsfähig. Ich fasse also nochmal die Erkenntnis aus diesem Podcast, dieser Folge zusammen. Was bedeutet Absetzen? Das ist einfach die Ausgaben zusammen zu suchen bei sich und zu definieren, was ist eine betriebliche Ausgabe und diese betrieblichen Ausgaben, die kann man dann eben von der Steuer abziehen, beziehungsweise von dem Gewinn abziehen, sodass sich nachher eine niedrigere Steuer ergibt. Und das ist das, was im Sprachgebrauch immer unter Absetzen bezeichnet ist. Und dann muss man natürlich gucken, in welche was ist da drin alles enthalten in diesen betrieblichen Ausgaben. Immer gucken, welche Kosten wären mir nicht entstanden, wenn ich die unternehmerische Tätigkeit, wenn ich mein Business in der Form nicht ausüben würde. Und die Kosten, die mir dann auf die Füße fallen, das sind eben die Betriebsausgaben. Bitte immer gucken, was ist tatsächlich privat. Seid maßvoll, wenn ihr das angebt. Versucht nicht, jeden Fitzel anzusetzen. Seht das Finanzamt als Geschäftspartner und nicht als jemanden, den ihr übers Ohr hauen dürft. Dann die ganzen Beispiele, die zähle ich jetzt nicht nochmal auf, aber das sind eben, wie gesagt, Beispiele. Das ist keine abschließende Aufzählung. Nehmt euch einfach diese Beispiele und guckt, passt es auf euch und fallen euch vielleicht selber noch Sachen ein, womit man diese Auflistung ergänzen kann. Ich hoffe, ihr habt dafür was für euch mitgenommen und freue mich darüber, dass ihr mir zugehört habt. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.